Hey, herzlich willkommen zum Wickelstammtisch mit Alette und Armin. Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Hi, hier sind Hello. Wir, Alette und Armin. Ich bin nicht Armin, ich bin Alette. Mama von 2 Kindern, die 3 und 7 sind.
Genau, und ich bin Armin, seit 4 Monaten Vater. Und also ich habe schon 4 Monate überstanden in der Beziehung, weil laut Statistik, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ist in den ersten 2 Jahren nach der Geburt das Trennungsrisiko deutlich erhöht.
Wow, und damit sind wir schon mitten in unserem Thema von unserem Wickelstammtisch-Podcast heute. Das Thema heute ist die Beziehung vor und nach der Geburt.
Ja, es gibt finde ich brennende Fragen, ne? Die will auch jeder wissen, irgendwie der Vater werden will oder Mutter werden will. Wie ist das? Wie wirkt sich das aus auf die Beziehung? Wird es schlechter? Wird es besser? Können wir heute beantworten. Die erste Frage an dich. Also ich kann mir vorstellen, du warst ja vor der Geburt, so wie ich die kenne, durchaus eine anstrengende, taffe Frau.
Warte mal, eine markante Frau.
Ja, markant, temperamentvoll. Ist es danach
also
besser geworden?
Es ist tatsächlich so, dass mein Mann gesagt hat, kannst du nicht immer schwanger sein?
Ja.
Weil ich in der Schwangerschaft plötzlich so entspannt und freundlich und ausgeglichen war, weil ich so gern schwanger war. Aber ja, und außerhalb der Schwangerschaft halt eher Haare auf den Zähnen habe.
Also ich glaube auch, ne? Es gibt jetzt nicht das unmittelbare Rezept, wie es bei allen ist. Es ist individuell.
Apropos Rezept, wir haben natürlich noch eine Expertin dazu, Sabrina Doldes, AOK-Expertin für Beziehung und Familie und kommt später noch dazu. Genau.
Und ich habe mich erkundigt übrigens, ne? Weil Beziehungsexpertin war ganz wichtig. Ich habe sie gefragt vorab, bist du in einer Beziehung?
Mhm.
Ja, und ist sie seit 4,5 Jahren. Also okay. Credible. I like Hashtag.
Ja, ja.
Deswegen,
ja, ja.
Sie weiß, wovon sie berichten, wovon sie redet.
Ja, genau. Also vor der Geburt, nach der Geburt, ja, also ich finde, ich habe in der Schwangerschaft etwas entwickelt, was ich nicht mehr losgeworden bin. Es fing an in der Schwangerschaft, dass wenn mein Mann gegessen hat, und zwar bestimmte Sachen, Salat oder andere Dinge, die laute Geräusche machen, das wurde für mich unerträglich. Ich glaube, es gibt auch einen Namen dafür, für dieses Syndrom. Ich kenne ihn nicht. Und ich dachte dann, naja gut, es ist jetzt nur, weil ich schwanger bin, die Hormone und ich spinne. Und es ist mir leider erhalten geblieben. Ich kann meinen Mann nicht essen hören.
Und was macht ihr jetzt? Er geht immer ins Nebenzimmer oder was?
Es ist wirklich so, dass immer Musik laufen muss, wenn wir essen.
Okay, also das gehört jetzt nochmal in eine Spezial-Podcast-Runde irgendwie Therapie. Ja, weil das ist jetzt aber ein sehr großes Sonderphänomen an der Stelle.
Überhaupt nicht Sonderphänomen. Es ist doch, ist ja normal, dass man mit jemandem, mit dem man viel Zeit verbringt, sehr eng zusammenlebt, dass man dann auch bestimmte Abneigungen entwickelt. Also ich hatte das früher bei meiner Mutter, als ich in der Pubertät war, und jetzt ist es halt mein Mann. Und es ist aber tatsächlich durch die Schwangerschaft gekommen und geblieben.
Okay.
Also es ist wirklich, keine Ahnung.
Um jetzt mal Paaren Mut zu machen an der Stelle, ne? Also meine Beziehung ist tatsächlich, also durch die Geburt schon vorher, aber auch dann durch die Geburt und jetzt in den letzten 4 Monaten tatsächlich irgendwie ausgeglichener, ruhiger und besser geworden.
Mhm.
Ich glaube aber, auch das ist eher ein Ausnahmefall, weil ich würde jedem dringend davon abraten, den Gedanken, auch nur einen Funken Gedanken zu verschwenden, dass du sagst, oh, in der Beziehung läuft's nicht ganz rund, wir überlegen, ob wir ein Kind bekommen, weil dann wird's besser.
Oh,
also
Gottes
gar auf gar
nein.
keinen Fall.
Nein. Nein,
ich glaube,
nein.
im Zweifelsfall ist es eher eine deutlich härtere Belastung.
Ja, auf jeden Fall. Also bei meinem Mann und mir ist es auf jeden Fall so, dass wir, bevor wir das erste Kind gekriegt haben, 6 Jahre schon zusammen waren. In diesen 6 Jahren habe ich ihn nicht ein einziges Mal seine Stimme erheben hören. Das kam erst mit den Kindern. Also erst da sind wir laut geworden und haben uns auch mal gestritten über irgendwas, obwohl wir schon sehr eine Linie fahren. Also ja, nee, kitten kann man damit auf jeden Fall nix. Wie war das denn für dich als Mann mit Sex in der Schwangerschaft? Also für meinen Mann, der hat gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also je größer der Bauch wurde und je mehr es ein richtiges Baby wurde, desto mehr Probleme hatte er damit. Der wollte das irgendwann nicht mehr.
Also tatsächlich, ich kann mich genau dran erinnern. Also am Anfang war es unproblematisch und dann fängt der Bauch zu wachsen an und dann realisierst du ja mehr und mehr. Du bist ja in der wirklich der erste Ultraschalltermin, ne? Wo du siehst, oh, 160 Herzschlag und das Wesen zappelt. Und dann merkst du, wie das dein Kopf beeinflusst und plötzlich wirklich, also hast du so eine Art tatsächlich mentale Blockade und denkst dir, oh mein Gott, ne, das ist ja jetzt wie ein Dreier, tatsächlich, dann ist so, okay. ja, war jetzt auch schon klar, früh, dass ein Mädchen wird und dachte, nee, also immer von geträumt, aber so nicht und dann hast du echt Schwierigkeiten.
Ja, und das ist ganz, ganz fies, denn ich hatte die ganze Zeit Lust. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass alles durchblutet ist und keine Ahnung. Ich war mega notgeil die ganze Zeit und mein Mann wollte nicht mehr. Also es war wirklich frustrierend.
Und zum Ende, muss ich aber sagen, war es umgekehrt. Zum Ende zu dachte ich immer, alles klar, jetzt bin ich wieder so weit. Ich habe quasi das Trauma überwunden gehabt. Und dann ist es aber so, die letzten Wochen ist einfach, ja, da, du kennst das, ne? Da fühlt man sich als Frau jetzt nicht mehr pudelwohl, es drückt sowieso überall. Ja. Und da kannst du dir jetzt kaum noch vorstellen, da nur irgendwelche sexuellen Aktivitäten zu haben.
Und dann nach der Geburt, wir hatten es ja schon mal angesprochen, schon angekündigt, dass wir über die Salami reden wollen. Also es gibt ja diesen Spruch, Sex nach einer Entbindung ist wie eine Salami in eine Turnhalle werfen. Also wenn man gerade ein Kind bekommen hat auf natürlichem Weg und alles geweitet ist und gedehnt da unten. Und dann habe ich meinen Mann mal gefragt, sag mal, wie ist denn das so? Fühlt sich das irgendwie anders an? Und dann hat er gesagt, ja, schon nicht mehr so eng. Und dann habe ich ihn aber nach einem Jahr nochmal gefragt und dann hat er gesagt, ja, passt wieder.
Da muss ich ehrlich gesagt sagen, das hat gar nicht so groß was verändert, aber man muss auch, glaube ich, klar sagen, also Leute, Männer, ne, also nach der Geburt ist euer Sexleben jetzt nicht gerade auf dem Zenit, das ist völlig klar, da ist erstmal Stille angesagt.
Ich verstehe das nicht, wie manche Frauen nach 2 Monaten schon wieder schwanger sein können, da denke ich mir, ey, wer hat denn da Lust auf Sex, also das finde ich faszinierend, wirklich.
Doch, nach 2 Monaten, ja. Also ich jetzt nicht als Frau, aber nee, ja, ernsthaft jetzt. Nee, also man tastet sich da voran. Ich will nur sagen, das geht nicht direkt natürlich irgendwie von 0 auf 100, sondern das ist so eine Annäherung an den alten Sex, den man hatte, aber der tritt quasi in Phasen ein.
Boah, nee, ey. Da hättest du mich, also beim ersten zumindest, da hat man ja noch nicht mal aufgehört zu bluten, Alter. Es klingelt. Das wird die Sabrina sein.
Genau im richtigen Moment. Sehr schön.
Der Postbote ist jetzt dabei, klingelt. Moment. So, Sabrina, komm rein.
Hallo. Hi, Sabrina.
Hallo.
Setz dich hin. Sabrina Dolde, AOK-Expertin für Familie und Beziehung. Schön, dass du da bist. Bedien dich bitte einfach für dich wie zu Hause, gell?
Dankeschön.
Wasser, Kaffee, Obst, was der Armin nicht schon alles weggegessen hat.
Ja, viel ist nicht mehr da, aber wir haben ja auch ein komplexes Thema gehabt. Ne? Musste mir auch Energie anfuttern und habe jetzt viel unterm Deckel gehalten. Aber jetzt, wo du da bist, ne, können wir mal offen reden. Es ist schon so, oder? Dass Frauen in der Schwangerschaft zickig sind? Fragezeichen.
Frauen während der Schwangerschaft und zickig. Das kann ich nicht unterschreiben.
Das ist mir klar, ne?
Weil wir Frauen ja nie zickig sind. Ich weiß überhaupt nicht, wo dieser Begriff herkommt.
Nee, aber also in der Tat, es kommt ja, sag ich mal, wodurch auch immer das, also wir machen mal eine Schulverteilung 50-50, sag ich mal, Mann, Frau, aber es kommt doch zu Situationen schon in der Schwangerschaft, ne? Die Konfliktpotenzial haben. Was machst du jetzt, also was ist jetzt dein Tipp, um das zu entschärfen und zu sagen, irgendwie, da kommt man auch mit Ruhe durch?
Also Konflikte zum einen offen ansprechen. Also wenn ich wirklich gestresst bin, mir geht's nicht so gut, ich habe geschwollene Beine, egal was, dass man dem Partner auch mal sagt, mir geht's schlecht. Mhm. Und es nicht immer versucht, mit sich selbst auszumachen. Mhm. Und auch mal ein offenes Ohr für den Partner zu haben. Also wenn der Partner nach Hause kommt von der Arbeit, ist vielleicht auch gestresst oder hatte viel um die Ohren, dass man auch da mal zuhört und nicht auch nur so ich-bezogen in der Beziehung dann auch ist.
Ja.
Ich kenne einen super Trick übrigens. Mhm. Also du sagst, das muss man mal konsequent ausprobieren in der Partnerschaft. Jeder Partner hat 10 Minuten Redezeit und der andere darf nicht unterbrechen, sondern muss 10 Minuten am Stück zuhören dem anderen. Das fällt dir schwer, ne? Das würdest du nie schaffen, wissen wir seit dem Podcast. Aber das trägt tatsächlich dazu bei, dass man sich fokussiert, dass du wirklich Dinge wahrnimmst und erstmal nicht gleich wieder dazwischengrätscht. Ja, aber, ne, aber du machst ja immer und hier, sondern das, wirklich.
Das Problem ist halt diese, das habe ich schon wieder unterbrochen.
Ja, merke ich grad.
Diese Schwangerschaftsdemenz.
Ja.
Nee, aber ja, klar. Das ist ein cooler Test. Ich glaube, das probiere ich mal aus. wirklich. Weil wir haben uns ja diese, ganz am Anfang in der Babyzeit, diese 10 Minuten genommen, wo wir uns beide auf die Küchenarbeitsplatte gesetzt haben, wenn das Kind mal geschlafen hat oder gerade irgendeinen Ring angeguckt hat oder so. Und wenn man dann sagt, du hast 5 Minuten, ich habe 5 Minuten, ist nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Mhm. Es sind die kleinen Dinge im Alltag, die man bewahren sollte und auch ganz arg viel Acht drauf geben sollte, wenn es der Kaffee auf der Küchenarbeitsplatte ist, mhm, oder ja, auch mal das kurze Gespräch. Mhm. Es sind wirklich die kleinen Dinge, die auch in der Beziehung so wichtig sind.
Ja.
Und da dürfen wir auch kein Blatt vom Mund nehmen. Also nach der Geburt nimmt ja das nochmal zu. Also der Stressfaktor. Ich sag mal, da ändert sich ja eine Beziehung durchaus nochmal diametral. Weil wenn ich das jetzt reflektiere, die letzten 4 Monate, in der Hauptsache gibt's abends, wenn ich nach Hause komme, 3 Gesprächsthemen. Nämlich, wie hat die Kleine gekackt? Wie hat sie geschlafen? Ne? Und wie hat sie getrunken? Also wie war das Stillverhalten des Tages? Das ist erstmal so von der Prioritätenliste her wichtig. So, jetzt kommst du. Wie sagt man da jetzt noch irgendwie, jeder ist auch noch Mensch, ne? Es gibt auch noch andere Themen und wir sind auch noch ein Paar. Wie schafft man das?
Ich würde ganz klar bevorzugen, man gibt sich einen gewissen Zeitraum, da spricht man über das Kind und das, mhm, ist auch wichtig, weil es ist eine wesentliche, neues Familienmitglied und ist ein elementarer Bestandteil. Aber man muss sich auch diese Zeit aktiv nehmen, um über sich als Paar zu sprechen, um die Bedürfnisse des Mannes oder der Frau, mhm, dann auch wahrzunehmen. Und wenn man sich den Wecker stellt, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass nach dem Kindthema auch eine feste Zeit ist, in der man über sich als Paar auch spricht und über seine Bedürfnisse.
Mhm. Wecker stellen ist ein super Stichwort. Mhm. Habe ich eine mega Anekdote, ne? Also was so Probleme nach der Geburt sind. Ich stelle mir morgens den Wecker, der klingelt und wir schlafen in einem Bett und das Kind im Beistellbett. Und morgens klingelt der Wecker, alle wachen auf. Und was sagt meine Frau? Oh, das ist echt so nervig, dass du den Wecker stellst und ich bin jetzt wach und das Kind ist jetzt wach. Sag ich, du, ich glaube, der Wecker, der nur eine Person weckt in dem Zimmer, der muss erst noch erfunden werden. Also es gibt für manche Dinge gibt's schwer eine Lösung, aber da merkt man, finde ich, so, wie angekratzt dann so eine Situation schnell sein kann, ja, ne? Weil der Schlaf eh schwierig ist.
Es gibt Paare und das halte ich, ehrlich gesagt, jeder muss sowieso nach seinem Gefühl handeln. Ich finde es gefährlich für die Beziehung, dass es dann diese Paare gibt, wo sie sagen, wir schlafen getrennt. Also, mhm, der Mann schläft, mhm, weil er arbeiten muss, im Gästezimmer oder so. Ich finde das sehr schwierig, weil es entsteht meiner Meinung nach eine Distanz.
Ich finde es auch extrem gefährlich für die Beziehung.
Ja.
Auch die Beziehung als Familie. Mhm. Wenn der Mann tatsächlich dann im separaten Zimmer schläft, das, mhm, ist wichtig, dass man die Beziehung auch stärkt und im gemeinsamen Ehebett auch weiterhin schläft, mhm, weil man ist auch weiterhin ein Paar. Mhm. Und wo sich das als Familie einschleicht, also es kann wirklich ja gefährlich werden, auch so fürs Familienzusammenleben.
Aber mal so ab und zu, also muss ich jetzt schon mal, ich habe es jetzt, glaube ich, 1 oder 2 Mal kam das vor, wenn so die Zähne ein bisschen einschießen und du wirklich so Hardcore-Situationen hast und das Kind, weißt du, schreit die ganze Nacht durch, ne?
Ausnahmen
und du musst am nächsten Morgen raus.
Regel.
Also ja, ab und zu schon mal.
Ja,
oder?
Ab und zu.
Sowas muss auch sein. Also man darf auch mal aufs Sofa ausweichen. Ja. Es darf nur nicht, ja, die Regel werden. Das, ja, ist wichtig.
Ja.
Wir hatten das auch mal, dass ich irgendwie abgepumpte Milch hatte und ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und ich möchte jetzt gerne mal 3 Stunden oder lass es von mir aus sein 2 Stunden schlafen. Ich habe sehr oft gestillt. Bitte mach du jetzt mal kurz eine Nachtschicht. Ich möchte, mhm, jetzt nimm was, mhm, von der abgepumpten Milch. Von mir aus wache ich nach 2 Stunden mit mega, mhm, Brüsten auf, die gleich platzen. Aber ich brauche jetzt einfach mal kurz Schlaf.
Ja.
Haben wir das halt so gemacht, dass er mit dem Kind entweder unten im Wohnzimmer war und ich war im Schlafzimmer, ja, oder andersrum, wie auch immer. Und ich einfach mal mich da rausgenommen habe, nachts. Also ich finde, ab und zu darf man sowas, man darf ja sowieso alles, aber ich finde nur, es schleicht sich schnell ein. Die Mutter sitzt hinten im Auto beim Kind, nicht bei ihrem Mann. Der Papa schläft im Gästezimmer. Das ist so, das hat so eine komische Energie, finde ich.
Absolut.
Weil man hat das Kind ja zusammengekriegt.
Aber das wäre sowieso mein Ding, ne? Also Zeit für sich selber. Ich glaube, beide mhm, brauchen das.
Ja.
Und wir handhaben das zum Beispiel so, Montag darf sie irgendwie Sport oder Sauna machen oder worauf sie, mhm, immer Bock hat. Mhm. Und ich habe Kinderabend, mhm, quasi und, mhm, passe auf die Kleine auf, genau wie du sagst, mit, ja, abgepumpter Milch, ne? Und oder halt mal irgendwie so ein Fläschchen zugeben.
Ja.
Auch mal okay, zwischendurch ehrlich, für die Beziehung ist es,
nein,
gut, glaube ich. Und Dienstag gehe ich dann klettern und kann mit meinen Jungs, mhm, irgendwie meinen Spaß haben. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, oder? Dass man auch noch sich irgendwie dieses Menschliche und den Egoismus, einen gesunden, mhm, Egoismus, mhm, bewahrt.
Mhm. stimme ich dir voll und ganz zu. Also diese Ich-Zeit und diese Ego-Zeit, wenn man sie so nennen darf, ist ganz, ganz wichtig. Also wenn es die kleinen Dinge sind, man geht zum Sport oder man geht zum Klettern oder man trifft sich mit den Freundinnen auch mal alleine. Ja. Es erhält so die Partnerschaft. Mega. Also es ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn es auch für Eltern diese Ich-Zeit nicht benötigen, ist es auch voll okay.
Ja, wenn man es nicht braucht. Genau, aber es gibt ja diese Eltern, die sagen, oh, wir waren jetzt ein Jahr lang nicht im Kino, es ist so grauenhaft. Dann finde ich, soll man irgendwie versuchen, Babysitter, Oma, Opa, wenn man die Möglichkeit hat natürlich, und das einfach machen. Und wenn es nur ist, dass man eine Stunde was trinken geht. Oder für mich war Friseurbesuch war immer mein Wellness-Urlaub, so mit Baby. Genau. Dann streitet man sich auch nicht so schnell, wenn man ausgeglichen ist. Wenn man ein bisschen Ich-Zeit hatte, dann ist man wieder irgendwie wie so aufgetankt und dann kommt es auch nicht so schnell zu streiten. Man streitet sich oft, wenn man ein Kind hat, also öfter als vorher. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Das ist Konfliktpotenzial, also ist deutlich erhöht und die Nerven liegen auch blank, was ich auch total verstehen kann. Ne? Stillen ist anstrengend, dann kommt noch der Schlafentzug, genau. Ja. Manchmal sieht's aus in der Wohnung wie bei Hempels unterm Sofa, ne? Und dann betrittst du die Wohnung und denkst dir, also ganz ging mir auch schon so als Mann, denkst dir, was hat sie den ganzen Tag gemacht? Ne? Ist natürlich ganz schwierig, ja, weil wenn du selber mal in der Situation bist, weißt du, wie stressig es ist und den ganzen Tag. Aber was machst du, um solche Konflikte zu vermeiden oder um sie, sagen wir mal, zumindest glimpflich zu lösen?
In solchen Situationen ist es vielleicht auch eine ganz gute Option, die Rollen zu tauschen. Dass man auch Vaterurlaub oder die Rollen vertauscht, dann darf die Frau geht wieder arbeiten und der Mann bleibt zu Hause, dass auch mal dieses Rollenverständnis klar wird, dass der Mann auch nachvollziehen kann, der Haushalt ist zu machen, die Kindererziehung, diese ganzen Dinge, die über den Tag über laufen, wie viel Zeit und da beansprucht wird. Und dass man auch so ein gewisses Grundverständnis da entwickelt und nachvollziehen kann, was leistet denn die Frau den ganzen Tag zu Hause?
Oder der Mann, wenn es andersrum ist.
Oder der Mann,
Ich finde schon, dass da schnell eine Entfremdung stattfinden kann, wenn der eine so ein Leben hat und der andere so ein Leben. Und ich habe ein paar im Freundeskreis, die haben seit das Kind da ist und das Kind ist 7, keinen Sex mehr gehabt, weil sie sich von ihm, weil sie es nicht mehr möchte, weil sie sich nicht wohlfühlt mit ihrem Körper, nicht attraktiv findet. Wenn es so hart fortgeschritten ist, wie kann man damit umgehen?
Also da ist diese Ich-Zeit ganz, ganz wichtig, um da erstmal dagegen anzusteuern. Also sich auch mal für sich was zu tun, zum Friseur zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen, sich für seinen Körper was zu tun, um sich wohlzufühlen. Und wenn es tatsächlich dann so weit schon fortgeschritten ist, dass so viele Konflikte auch in der Paarbeziehung stattfinden, dann ist es auch mal okay, externe professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist keine Schande und da kann man auch gerne mal, wie gesagt, auf Beratungsstellen zugehen, wenn man solche Konflikte auch dann in der Beziehung hat, die dann mit normalen Gesprächen nicht mehr gelöst werden können.
Jetzt pingt mein Handy.
Jetzt pingt's.
Das heißt Vorurteilsbingo, liebe Sabrina. Also wir sprechen über Vorurteile, die es so gibt. Irgendwie traditionsgemäß fange ich an, gell? Ja, der Esel nennt sich immer zuerst und so. Ich habe hier einen Vorurteil. Wenn der Mann bei der Geburt dabei war und viel gesehen hat, findet er dich eklig. Oh, also das war für mich wirklich so, dass ich zu meinem Mann beim ersten Kind gesagt habe, und du bleibst hinter mir bei der Geburt. Du stehst hinter mir, wenn ich auf diesem Stuhl liege und nicht vorne. Unter der Geburt, ey, es war mir so wurscht egal. Die Hebamme hat gesagt, du kommst jetzt mit hier vor, du tust jetzt. Er hatte dann am Ende, hatte er meinen Fuß auf seiner Schulter und hat alles gesehen. Und mein Mann ist halt vom Typ her so, für den ist das Jugendforscht. Der guckt halt hin und denkt, boah, geil.
Und das ist aber auch nicht wild, weil genauso war es bei uns. Er meint, der auch guckt da auf gar keinen Fall hin. Und dann bist du in einer Situation drin, das geht überhaupt nicht anders. Ganz ehrlich, da kommt das kleine Köpfchen raus und dann hinterher, ja, Riesenmassaker. Aber ganz ehrlich, das hat null Einfluss gehabt. Also nicht eine Sekunde habe ich hinterher dran gedacht, oh mein Gott, wie eklig war das, und jetzt aber nicht mehr. Null die Bohne, weil ich glaube, also ist sogar so, du vergisst es sehr schnell. Ne? Also meine Frau hat sogar die Sachen alle aufgeschrieben und hat jeden Tag irgendwie auch noch eine DIN A4-Seite vollgeschrieben, weil sie sagt, ich will das nicht vergessen, ich will es behalten. Ich dachte mir immer, die Natur hat das schon richtig eingerichtet, dass man das eine oder andere wieder ein bisschen verdrängt und dass man sich das gar nicht so sehr abspeichert. Noch ein Vorurteil.
Genau,
ich habe noch eins da, und zwar Ist es normal, oh, das ist eine Frage an euch, ist es normal, dass der Mann erstmal egal ist, weil du interessierst dich sowieso nur fürs Baby?
Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Und das finde ich auch höchst ungerecht und fast gemein. Also das, ich meine, der Mann ist auch Papa geworden.
Ja,
und
da bin ich ganz bei dir.
Man braucht ihn ja auch. Also ganz egoistisch auch. Es ist doch blöd, ihn da so total auszugrenzen. Und ich glaube, dass das noch so ein Relikt ist. Ich glaube, dass unsere Generation da schon ganz anders unterwegs ist als die Generationen davor an Eltern. Also das ist, ja, dass man sich nur ums Baby kümmert. Also ich habe zum Beispiel auch gedacht, bestimmt werde ich so eine mega Glucke, die dann bei niemandem will, dass er das Kind anfasst und so. Das hat sich nicht bestätigt. Also
ja. Ich habe sogar einmal, ich habe das mal ausprobiert, ja, und mich an die Brust gelegt, während die Kleine gestillt wurde, habe ich die andere Brust und angeguckt und habe dann dem Baby suggeriert, ich würde auch davon saugen, einfach um auch klarzumachen,
ich bin auch noch da,
es ist auch noch mein Revier und die Kleine, der Blick unbezahlbar in dem Moment, was macht denn der hier? Aber nur mal als lustige Anekdote, aber ich glaube schon, ja, man muss das als Dreierkonstellation weiterleben.
Ja.
Eins haben wir noch, Sabrina, du hast auch noch
einen Vorteil. Genau, ich habe auch noch eine Frage. Man sollte schwangere Frauen keine Verträge unterschreiben lassen.
Weil sie nicht zurechnungsfähig sind, genau.
Ich muss nach Hause, ich muss ein paar Dinge rückgängig machen. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Ja, also keine Ahnung, ob das so richtig ist. Was meinst du, Sabrina? Also ich war schon ganz schön gaga während der Schwangerschaft, aber ob es jetzt so weit geht gleich?
Die Hormone spielen verrückt, aber ob man deswegen keine Verträge mehr unterschreiben sollte, wage ich zu bezweifeln.
Ja, denke ich auch. Also ein bisschen Verwirrtheit und ein bisschen Ablenkung, wie wir schon gelernt haben, ne, von dem Alltag, glaube ich, das ganz normal und dass man ein bisschen mal Sachen verdaddelt. Aber ich möchte jetzt sagen, im groben Zusammenhang ist schon noch alles irgendwie halbwegs zurechnungsfähig, oder?
Ich bin ja eine große Freundin der Ausreden und ich finde, es sollte einfach eingeführt werden, dass wenn Schwangere einen Vertrag abschließen, sie Sonderkündigungsrecht
haben. Und zwar ein dreimonatiges. Ja, genau, das wäre wahrscheinlich schlau.
Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, Sabrina, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Du kannst natürlich auch noch bleiben, wir trinken noch Kaffee. Oder wir setzen uns alle drei auf meine Küchenarbeitsplatte.
Ja, und dann?
Nee, muss nicht sein. Da klebt danach euer Hintern.
Oh Gott.
Wir freuen uns, dass ihr wie immer zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, bis bald.